Grundsätzlich so die Versicherungsbausteine kann man sich so ein bisschen vorstellen, als wie wenn man ins Restaurant geht. Im Restaurant habe ich die Möglichkeit, ein fertiges Menü zu wählen oder ich kann mir à la carte etwas zusammenstellen, wie es meinem aktuellen Gusto entspricht. Und auch bei der Vorpolice gibt es eben Produkte, die eben die wichtigsten Bausteine von Haus aus beinhalten oder auch individuell und flexible Lösungen bieten.
Herzlich willkommen im Sparhelden-Podcast, der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. Heute habe ich Joshua Schätz, Produktmanager im Bereich Investmentlösungen des Versicherers LV 1871 zu mir in den Podcast eingeladen. Hi Joshua, schön, dass du dabei bist.
Hallo Saskia, schön, dass ich da sein darf.
Ja, bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen und über die ETF-Rentenversicherung im Vergleich zu einem ETF-Sparplan im Bankdepot sprechen und Joshua uns am Ende des Podcasts verrät, wie er selbst für die Rente vorsorgt und sein Geld investiert, erzähl uns doch mal, was dich in die Finanzbranche geführt hat.
Das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt seit 20 Jahren in der Finanzbranche und komme ursprünglich aus dem Bankensektor und bin erst vor 2,5 Jahren in die Versicherungswelt eingetaucht, die doch nochmal deutlich anders tickt als wie die Bankenbranche. Und spannend fand ich einfach daran, dass man in diesem Finanzsektor einfach ganz viel Berührungspunkte mit sehr unterschiedlichen Themen hat. Es geht nicht nur um Geld, sondern es geht auch um die Story, die dahinter steckt. Also um neue Technologien, Ansichtsweisen und Trends.
Ja, spannend. Spannend auch, dass du deinen Background, wie ich auch, in der Bankerszene hast. Wo würdest du denn da sagen, weil du es gerade ansprachst, so die Versicherungsbranche ist auch nochmal ganz anders. Wo sind da die Unterschiede von der Bankenwelt zur Versicherungswelt?
Ja, man muss natürlich schon sagen, dass oft einmal im Thema Digitalisierung tatsächlich die Banken vielleicht ein Stück weit voraus sind. Dafür habe ich quasi den höheren Kundenfokus und das höhere Kundenbedürfnis, also dieses Management, wie was ist dem Kunden wichtig und wie kann ich vor allem Vorsorge für den Kunden betreiben, ist dann nochmal deutlich fokussierter einfach im Versicherungskontext. Und das merkt man dann schon auch bei der Produktgestaltung, dass es da wirklich darum geht, wie kreieren wir dann ein gutes Produkt, wo der Kunde in dem Fall, den man ja hofft, der nie eintritt, halt dann auch funktioniert und ja keine Sorgen hat.
Ja. Spannend. Was waren deine Stationen, bevor du ins Produktmanagement in die Versicherungsfeld eingestiegen bist?
Ja, ich habe eine ganz klassische Lehre als Bankkaufmann gemacht bei einer Sparkasse in Südostbayern und bin dann, nach einiger Zeit war mir klar, hey, das Thema Wertpapiere, das finde ich total spannend. Da ist was los, ich möchte da mehr erfahren und bin dann nach circa 6 Jahren Wertpapierberatung in der Sparkasse zu einer Wertpapierhandelsbank hier in München gegangen und war da über 10 Jahre für den Bereich Fixed Income Sales, also das heißt festverzinsliche Wertpapiere zuständig als Händler und habe dann zum Schluss auch so ein bisschen Kommunalfinanzierung noch das Team unterstützt. Und nach 10 Jahren dachte ich mir so, ja, jetzt möchte ich aber also ein bisschen den digitalen Kontext noch stärker kennenlernen und habe dann ein tolles Angebot von einer Immobilienbank hier in München bekommen, die eine Kreditplattform aufgebaut hat und habe dann hier von der Scratch, wie man so schön sagt, eine Kreditplattform mit aufbauen dürfen, bis ich eben dann vor circa 2,5 Jahren zur LV 1871 gekommen bin, um dort eben dieses Investmentthema in all seinen Facetten, also Anlage, digitale Prozesse und auch Infrastruktur im Backend einfach voranzutreiben.
Ja, sehr cool. Wie kann man sich da jetzt deine Arbeit als Produktmanager zwischen den Themen Investment und Digitalisierung vorstellen? Wie sieht da so dein Alltag aus, Berufsalltag?
Na, als Produktmanager kommt man sich natürlich manchmal vor, sie ist Mädchen für alles und auch oft einmal die Feuerwehr, weil als Produktmanager ist man natürlich die Anlaufstelle im Haus für alle Themen. Das heißt also, wir kennen uns in der Tiefe über die Produktfacetten aus, beschäftigen uns quasi sehr stark mit unseren Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern, also den Maklerinnen, Honorarberatern oder auch Banken, die unsere Produkte verkaufen und fragen, was kriegt ihr denn an Feedback von den Kunden? Was ist ihnen wichtig? Schauen, was die Mitbewerber machen und kreieren daraus dann aus Punkten, die die Kunden beschäftigen, neue Lösungsansätze, um unser Produkt stetig zu verbessern. Und das nicht nur in der Leistung, sondern auch in der Wahrnehmung, wie man zu diesem Produkt kommt und wie es erklärt wird und abschließbar ist.
Ja. Jetzt ist ja so ein wichtiges Produkt, wenn man so auf das Thema Altersvorsorge schaut, eben ja die Rentenversicherung und auch gerade, wenn wir über Investments in Kombination mit der Rentenversicherung sprechen, die fondsgebundene Variante. Magst du für die Zuhörer mal erklären, was denn so eine Fondspolice, fondsgebundene Rentenversicherung genau ist? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, gerne, gerne. Das ist eine spannende Frage. Habe ich mich natürlich als Banker auch erst einmal gefragt, was ist eine Fondspolice, was macht die, wie funktioniert das genau? Man hat ja dann doch manchmal nicht so viele Berührungspunkte im Bankenwesen. Und deswegen habe ich mich auch erst einmal gefragt, was ist das? Einfach erklärt. Und eine Fondspolice verbindet im Endeffekt Sparen in Investmentfonds mit dem Versprechen einer lebenslangen Rentenzahlung zum gewünschten Rentenbeginn. Und das ist natürlich das Spannende, weil ich am Ende als Kunde hier immer noch die Möglichkeit habe, mich zu entscheiden, lasse ich mir mein angespartes Geld auf einmal auszahlen oder teilweise oder entscheide ich mich lieber doch für eine lebenslange Rente, die ich in Anspruch nehme. Und optimalerweise wird eben dieses Produkt Fondspolice für diese persönliche Lebensplanziele eben eingesetzt und die können sein, entweder sparen fürs Alter, einen langfristigen Vermögensaufbau, vielleicht wenn ich mir eine Immobilie kaufen möchte oder Schulden abzahlen möchte oder auch im hohen Alter, wenn es um das Thema Erben und Schenken geht.
Ja, also es ist vielseitig einsetzbar und der Unterschied jetzt, den ich rausgehört habe, eben den du gerade so dargestellt hast, auch zum ja Depot bei der Bank, dass man eben neben der Möglichkeit, sich das natürlich in einer Summe auszahlen zu lassen, eben gerade diese lebenslange Rentenzahlung dann eben auch bekommen kann von der Versicherung. Wie macht die Versicherung das, dass sie eben da solch eine lebenslange Rentenzahlung, also unabhängig davon, ob ich jetzt 70 oder 110 werde, mir dann eben auf mein Konto überweist, wenn ich dann in meinem wohlverdienten Ruhestand bin?
Ja, das ist eine spannende Frage und das ist eigentlich eine sehr zeitgemäße Frage, eine sehr Nachhaltigkeit ist ja so in aller Munde und soziales Zusammensein und die Versicherung ist da schon ein Musterbeispiel, weil, wie stellen wir das sicher, wir bilden ein Kollektiv. Wir bilden eine Gemeinschaft aus Menschen, die zum Ziel hat, eben einen finanziellen und sorgenfreien Ruhestand zu genießen. Und dazu werden eben diese Gelder vollständig in das sogenannte Sicherungsvermögen oder den Deckungsstock eingebracht. Die Gelder habe ich zuvor angespart. Und diese Gelder nehmen wir dann als Versicherung an, eben in diesem Sicherungsvermögen und Deckungsstock und legen sie nach strengen Vorgaben in sichere, festverzinsliche Wertpapiere oder andere Anlagen wie Aktien, Immobilien oder auch zum Beispiel Windräder an. Und jetzt kommt das Spannende. Manche werden nur 70, manche werden 110. Dafür gibt es ganz viele Mathematiker bei uns, ganz viele Aktuare. Das ist sogar ein spezieller Beruf in der Versicherungswirtschaft, die sich immer wieder mal Gedanken machen über sogenannte Sterbetafeln. Das ist also die statistisch wahrscheinliche Lebenserwartung von uns Menschen. Und diese berücksichtigen wir dann eben bei der Kalkulation der Rente. Plus dem Faktor, was ich denn als Teil des Kollektivs überhaupt eingebracht habe in dieses Deckungsvermögen. Wenn wir also diese zwei Faktoren haben, schauen wir uns dann noch an, wie können wir die Gelder anlegen und wie werden diese Gelder verzinst. Und daraus ergibt sich dann eben eine Berechnung, deren Ende eben die lebenslange Rente ist. Und hier übrigens, wenn ich kurz einhaken darf, ich weiß, das ist ein bisschen Eigenwerbung. Manchmal ist es natürlich im Leben auch so, du hast schon gesagt, mancher nur 70. Es ist ja nicht immer gewährleistet, dass ich im Leben 100 Jahre alt werde, sondern viele haben auch manchmal mit großen gesundheitlichen Einschränkungen zu kämpfen, die vielleicht sogar die Lebenserwartung deutlich reduzieren. Und wir als Versicherer sind dann hergegangen und haben gesagt, in diesen Fällen, in diesen nachgewiesenen Fällen, kann der Kunde zu uns kommen und sagen, hey, es ist leider so. Und dann zahlen wir ihm ein Vielfaches dieser eigentlich statistisch geplanten Rente aus, sodass er die Möglichkeit hat, in der Zeit einfach vielleicht Anwendungen, die sehr teuer sind, nochmal damit zu finanzieren oder auch diese restliche Lebenszeit für sich einfach nochmal und seine Liebsten bestmöglichst zu gestalten und das ohne, dass er zusätzlich finanzielle Sorgen hat.
Das ist ein wichtiger Punkt, finde ich, den du da ansprichst, weil diese Frage wird mir auch häufig mal von meinen Kunden und aus der Community gestellt. Was ist denn, wenn ich eben ja in Rente gehe mit 67 und dann sterbe ich mit 75? Habe aber sehr lange eben so eine Versicherung eingezahlt, dann habe ich da ja mehr eingezahlt, als ich am Ende rausbekomme. Was ist da der Standardfall? Weil du hast ja jetzt gerade auch beschrieben, was passiert eben, was ihr da anbietet im Falle, dass jemand da eine geringere Lebenserwartung hat. Wie läuft das gewöhnlicherweise ab?
Gewöhnlicherweise ist es natürlich so, dass ich genau diesen Fall mit meinem Berater, mit meiner Beraterin absprechen kann und es gibt eine sogenannte Rentengarantiezeit, die ich vereinbaren kann und wenn ich diese Rentengarantiezeit quasi vereinbart habe, dann wird natürlich eine Rente weitergezahlt an meine Liebsten oder eben eine Kapitalauszahlung an meine Liebsten quasi ausbezahlt, sodass sozusagen mein Geld nicht an irgendwelche unbekannten Dritten geht. Das gilt aber nur für die Rentengarantiezeit. Wenn diese abgelaufen ist und noch Restvermögen da ist, dann kommt dieses Restvermögen beim Tod dem Kollektiv, der Gemeinschaft zugute. Da hat halt natürlich derjenige, der dann 120 wird, profitiert eher dann davon, als wie nur derjenige, der 70 wird. Aber dafür habe ich den Vorteil, dass ich natürlich eine garantierte lebenslange Rente habe, weil es könnte ja auch der umgekehrte Fall auftreten. Ich habe jetzt Geld angespart, kriege so viel Rente, dass das aber nur bis 70 reicht. Was mache ich denn dann von 70 bis 90? Dann habe ich kein Vermögen mehr über. Und dafür sorgt einfach das Kollektiv, dass es quasi hier einen Ausgleich schafft. Jeder hat das Recht auf eine lebenslange Rente. Mit der Rentengarantiezeit sorge ich dafür, dass mein angespartes Geld nicht sofort ins Kollektiv geht. Aber geht es darüber hinaus, profitiert natürlich das Kollektiv und kann diese Garantie, die ich eben gebe, einfach sicherstellen.
Also so auch ein weiterer Punkt, der sich zum normalen Bankdepot, wo ich eben wirklich allein für mich Vorsorge betreibe, Vermögensaufbau betreibe, dass wir eben bei der Versicherung diesen Gemeinschaftsgedanken eben dahinter auch haben.
Genau, und die Absicherung.
Ja, jetzt sagtest du gerade schon, ihr legt das Geld dann, also der Versicherer legt das Geld dann eben der Versicherten eben an. Das ist auch häufig so ein Thema, dass sehr intransparent teilweise beim Kunden ankommt. Der zahlt da jedes Mal irgendwie Beiträge monatlich ein über Jahre hinweg, hat aber gar nicht so eine richtige Ahnung, was passiert denn da in dieser Blackbox. Einmal im Jahr kriegt er da eine Standmitteilung. Woran liegt das, dass da manchmal diese Versicherung als Blackbox eben erscheint? Und wie kann vielleicht auch gerade Digitalisierung dabei helfen, dass das ein Stück weit transparenter wird? Und auch, was genau passiert denn da jetzt mit den Beiträgen, um da so ein bisschen Klarheit nochmal zu schaffen?
Ja, woran liegt das? Das ist eine gute Frage. Also das ist eine spannende Frage, auch die ich jetzt nur mal für mich selber kurz ergründen muss. Also grundsätzlich würde ich natürlich sagen, Digitalisierung ist ein gutes Stichwort, das du da schon nimmst. Denn jeder von uns ist ja heutzutage schon gewohnt, dass man schnell auf die Banking-App oder die Finanz-App geht, seine Kontostände abruft und auch hier schnell Geld von A nach B switcht. Und eine fondsgebundene Versicherung oder Versicherung generell sind erst die letzten Jahre so immer mehr auch in diese Apps mit reingekommen, sodass man die Bestände dort auch sehen kann. Wenn ich aber jetzt quasi eine Banking-App von meiner Bank habe, aber die Versicherung woanders ist, lässt sich das meistens nicht so einfach kombinieren. Da brauche ich wieder eine separate Finanz-App und ob ich das wirklich will wegen Datenhoheit, steht natürlich auf der anderen Seite. Und das Zweite ist, dass natürlich hier auch viele Versicherer im Digitalangebot noch ein bisschen zurückhängen. Das muss man ganz ehrlich sagen, dass hier nicht für jeden jederzeit einfach digital zu jeder Tageszeit so Themen eben abgerufen werden können. Wir haben in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass für die Kunden es möglich ist, ein Kundenportal sich per Online, wie man es beim Banking kennt, per Online einzuklicken und genau zu sehen, wie ist mein Vertragsguthaben, möchte ich was einzahlen, auszahlen, möchte ich quasi was verändern an meinem Vertrag. Also das ist möglich bei uns, ist aber noch nicht, das muss man fairerweise sagen, bei jedem Versicherer der Fall. Und jetzt hattest du ja noch gefragt, wie funktioniert denn eine Fondspolice überhaupt?
Genau, und was passiert da mit meinen Beiträgen, wenn ich die, ich sage immer gern zu meinen Kunden, wenn ich die so in Kaugummi-Automaten reinschmeiße, was passiert da genau damit und wie wird das dann auch kalkuliert, was ich da dann rausbekomme am Ende wieder?
Oh ja, ich hoffe, du hast Zeit mitgenommen, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ja, wie funktioniert das? Ich sage mal, grundsätzlich so die Versicherungsbausteine kann man sich so ein bisschen vorstellen, als wie wenn man ins Restaurant geht. Im Restaurant habe ich die Möglichkeit, ein fertiges Menü zu wählen oder ich kann mir à la carte etwas zusammenstellen, wie es meinem aktuellen Gusto entspricht. Und auch bei der Fondspolice gibt es eben Produkte, die eben die wichtigsten Bausteine von Haus aus beinhalten oder auch individuell und flexible Lösungen bieten. Machen wir es mal konkreter, wie eben diese Funktionsweise und die Beitragsinvestition ist. Also wenn ich hier in die Beratung gehe und ich mich entschieden habe, welchen monatlichen Beitrag ich denn überhaupt mir leisten kann oder ich sparen will, damit ich mein Vorsorgeziel erreiche, stehe ich vor der Wahl, ob ich eine Garantie vereinbaren möchte oder nicht. Was bedeutet eine Garantie? Eine Garantie bedeutet, dass mir die Versicherung verspricht, x Prozent meiner eingezahlten Beiträge plus einer Verzinsung am Ende des Vertrages zu zahlen. Hier besteht meistens die Wahl einer Garantie oder auch eines Beitragserhalts genannt zwischen 10% bis 90% der Beitragssumme. 100% sind nicht mehr möglich, da kommen wir dann später noch darauf hin, warum das nicht mehr garantierbar ist durch uns. Aber zwischen 10% und 90% können wir als auch die meisten Versicherer eben garantieren. Und was macht jetzt der Versicherer damit? Also der Versicherer legt die Beiträge, die ich spare monatlich, eigenständig meist in sichere, liquide, festverzinsliche Wertpapiere an, um die Garantie auch leisten zu können. Also es sind meistens Staatsanleihen oder bonitätsstarke Unternehmensanleihen weltweit, vielleicht ein kleiner Anteil Aktien, vielleicht noch ein paar Direktinvestments wie Immobilien, Windräder, Photovoltaikanlagen. Das macht er alles für eben diesen garantierten Beitrag. Und für diesen garantierten Beitrag schreibt uns der Gesetzgeber vor, dass wir den Sparern, den Versicherten eine sogenannte Garantieverzinsung geben müssen. Der ist bei allen Versicherungen gleich und jetzt festhalten, der liegt bei sensationellen 0,25%. Das ist, glaube ich, ein bisschen weniger, als wie man sogar momentan aktuell auf das Tagesgeldkonto bekommt. Und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, warum wir keine 100% Garantie errechnen können, sondern nur eine 90% Garantie, weil diese Mindestverzinsung bei 0,25 ist. Jetzt kann man aber sagen, boah, 0,25 ist allerdings wenig, da nehme ich ja gar keine Garantie. Man muss aber fairerweise sagen, dass in der Regel das Geld, das investiert wird durch die Versicherung, dass das ja höher verzinslicher ist. Und diese Mehrerträge, die bekommt natürlich der Versicherte auch gut geschrieben. Im Fall der LV 1871 waren das über die letzten Jahre hinweg stolze 3,35%, was er eben auf diesen Garantieanteil bekommen hat. Und das ist ein sehr gutes Ergebnis, weil man muss sich in Erinnerung rufen, dass wir fast 5, 6, 7 Jahre eigentlich nur bei Staatsanleihen eine Verzinsung von 0,5 oder sogar Negativverzinsung bekommen haben. Also von daher kommt da schon auch was rüber. Die Frage stellt sich bloß, ob das genügt dann auch für die Rentenvorsorge.
Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir aktuell doch leider mit recht hohen Inflationsraten zu kämpfen, die unter schlapp unter 10% liegen. Was mache ich denn jetzt, wenn ich tatsächlich vorhabe, auch die Inflation hier zu schlagen, um wirklich auch gut vorzusorgen? Welche Möglichkeiten habe ich dann im Rahmen der Fondspolice, mich da am Buffet, wie du das so schön gesagt hast, zu bedienen, um da so ein bisschen mehr Rendite noch rauszuholen?
Ja, da müssen wir jetzt zum Hauptgang wechseln, das stimmt in der Tat, nämlich zu unserem Renditekicker. Und der Renditekicker ist die sogenannte Voranlage. Und da ist noch, muss ich erwähnen, dass der Teil, der nicht in die Garantie geht, der geht in der Fondspolice immer in die Voranlage. Nehme ich keine Garantie, laufen 100% meiner Beiträge wie beim ETF-Depot bei einer Bank vollständig in die Voranlage hinein und somit quasi, also sagt schon der Name Voranlage, also Fonds oder ETFs, und somit bin ich am Kapitalmarkt vollständig investiert. Und das ist natürlich spannend. Denn der Kapitalmarkt und die Investition in Aktien bietet die Möglichkeit, deutlich mehr Rendite über eben die Unternehmensgewinne zu erwirtschaften, als wie wenn man rein in festverzinsliche Wertpapiere, Tagesgeld oder Bausparer spart. Und da können wir als Beispiel mal nehmen den MSCI World. Der ist relativ bekannt. Das ist ein Index, der spiegelt den Aktienmarkt wider von vor allem sogenannten entwickelten Ländern, also Ländern wie den USA, Deutschland, Australien etc. Entwicklungsländer oder Schwellenländer sind da nicht vertreten oder nur zum sehr geringen Anteil auch. Und dieser Index, also dieser MSCI World, hat, also bin ich in tausende Aktien investiert, und der hat über die letzten 50 Jahre im Durchschnitt mit 9% rentiert. Jetzt rufen wir uns in Erinnerung, 3,35 über den Garantieanteil, 9% über den Aktienmarkt durchschnittlich in den letzten 50 Jahren. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Und jetzt kommen wir auch zu dem spannenden Fakt. Du hast gesagt, Inflation. Ja, okay, momentan haben wir quasi eine Inflation von 8. Zum Teil hat man es in der Spitze von 10%. Das heißt also, hier habe ich durch den Aktienmarkt zumindest keine Wertsteigerung, aber einen Werterhalt geschaffen. Und man muss sich in Erinnerung rufen, dass die Inflation ja auch einen Durchschnitt hat, und die liegt, glaube ich, irgendwo bei 2,6%. Das heißt also, durch diese Voranlage kann ich tatsächlich dafür sorgen, dass ich nicht nur einen Renditekicker für mein Vermögen habe, sondern auch einen Inflationsausgleich und somit ein tolles Ergebnis erziele mit 65, 67, wann auch immer ich in Rente gehe.
Ja, also wir brauchen irgendwo so ein Stück weit, du hast es Renditekicker genannt, den Motor irgendwo, um tatsächlich so mindestens Inflationsausgleich, idealerweise aber auch so einen Vermögensaufbau, damit wir uns ein Vermögen aufbauen, von dem wir später dann auch wirklich schön entspannt im Ruhestand uns zurücklehnen können und gut von leben können. Wenn wir jetzt auch noch mal so ein bisschen den Vergleich ziehen zu dem privaten ETF-Depot bei der Bank, wo siehst du da die Vorteile, nochmal zusammengefasst, bei der Fondspolice, und wo vielleicht auch Nachteile gegenüber dem ETF-Depot bei der Bank?
Ja, also grundsätzlich Vorteil oder Nachteil hin, wichtig ist, egal für was sich die Zuhörerinnen und Zuhörer entscheiden, es ist schon mal echt toll, dass sie überhaupt was machen. Das ist, glaube ich, einmal außer Frage. Nichts zu machen ist nämlich die schlechteste Option von beiden. Und je nach persönlicher Zielsetzung lassen sich nochmal deutlich finanzielle Vorteile für einen rausholen, wenn man zum Beispiel die Fondspolice wählt. Das kann zum Beispiel sein beim Thema Steuern oder beim Thema staatliche Förderung, beim Thema Langlebigkeit, was wir schon andiskutiert haben. Auch der psychologische Faktor ist ein wichtiger Punkt und vielleicht auch für den einen oder anderen Investmentprofi auch die Flexibilität. Und da möchte ich jetzt auf den einen oder anderen Punkt nochmal ein bisschen näher mit dir eingehen. Ich würde einfach mal mit dem Thema Steuern vielleicht starten.
Gerne.
Bei dem Thema Steuern, da muss man sagen, wenn ich natürlich jetzt kein großes Vermögen habe oder noch nicht viel angespart habe, dann ist natürlich das ETF-Depot eine tolle Lösung, weil ich habe den sogenannten Sparerfreibetrag, der reicht mir bis 1.000 Euro, wenn ich Single bin, wenn ich verheiratet bin, 2.000 Euro, und da muss ich erst einmal quasi keine Steuern dann drauf zahlen, wenn ich Fonds kaufe und verkaufe oder wenn ich Ausschüttungen aus dem Fonds bekomme. Also sag ich mal, für Leute, die sich da befinden, ist das ein guter Start im ETF-Portfolio, das so zu managen. Wenn ich aber jetzt eins weiter denke und sage, hey, ich spare ja für meine Altersvorsorge und mit 9%, da kommt schon gut was zusammen und ich könnte mir eventuell ein großes Vermögen dann für meine Rente aufbauen, kann schon die Situation kommen, dass ich vielleicht die 1.000 Euro Sparerfreibetrag mir nicht mehr reichen, weil ich vielleicht auch mal, wenn ich einen Fonds verkaufen möchte, vielleicht auch mal 1.000 Euro Ertrag in diesem Fonds Steigerung, Wertsteigerung drin habe. Und hier kommt die Stärke jetzt der Fondspolice zu tragen, denn Gewinne durch Veräußerungsgewinne, durch Kauf, Verkauf, als auch Ausschüttungen sind innerhalb der Fondspolice steuerfrei. Ich zahle darauf keine 25% Abgeltungssteuer plus gegebenenfalls Kirchensteuer. Und das wirkt natürlich nochmal schwerer, wenn ich mir schon ein entsprechendes Vermögen aufgebaut habe. Dann kann das ein tolles Vehikel sein, wo ich sagen kann, hey, da kann ich ein bisschen steuerfreier eben agieren im Rahmen des Versicherungsmantels. Und das Zweite ist Steuern in der Rentenphase. Wenn ich jetzt Rentner bin, muss ich Steuern zahlen, auch auf meine Rente. Und der Vorteil der Fondspolice liegt darin, dass ich quasi einen sogenannten Ertragsanteil habe, den ich nur besteuern muss und dadurch mir deutlich mehr von meiner Rente bleibt. Kann ich mal ein Beispiel aufmachen, wenn ich so 67 in Rente gehe, dann habe ich persönlichen Steuersatz von, ich glaube, 21% Zins oder 22, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube 21% Zins. Und wenn ich jetzt 1.000 Euro Rente normal bekomme, und sagen wir mal nochmal 1.000 Euro Rente aus meiner Fondspolice. Dann ist es so, dass ich meine normale Rente mit 21% versteuern muss. Das sind 210 Euro, bleiben mir 790 Euro. Wenn ich jetzt meine Fondspolice noch zusätzlich versteuern muss, dann nehme ich den Ertragsanteil. Das heißt also nur der fiktive Gewinn oder Mehrertrag, den ich zu meinen eingezahlten Beiträgen erwirtschaftet habe. Und der wird in diesem Alter mit 17% angegeben durch den Gesetzgeber. Das heißt also, ich nehme die 1.000 Euro, davon 17% sind 170 Euro. Und diese 170 Euro muss ich nicht bezahlen, sondern das ist der Betrag, der steuerpflichtig ist. Also, ich nehme die 21% meines persönlichen Steuersatzes, dann von diesen 170 Euro sind 36 Euro. Das heißt, mir bleiben 964 Euro über bei der Fondspolice. Bei der normalen Verrentung würden wir 790 Euro bleiben. Das heißt also, die Fondspolice bietet einen Vorteil von fast 200 Euro gegenüber der normalen Verrentung. Und das ist natürlich schon ein starkes Argument, wo ich sagen muss, hey, da kann ich mal eher auf eine Fondspolice umswitchen. Und dann gibt es natürlich noch Themen wie staatliche Förderung. Das kann ich jedem nur ans Herz legen, so Thema betriebliche Altersvorsorge oder für vermögende Kunden oder selbstständige Kunden das Thema Basisrente. Da lohnt sich schon nochmal einen Blick drauf zu werfen, weil man da schon nochmal attraktive zusätzliche Fördermaßnahmen durch den Staat kriegt. Das Thema Langlebigkeit hat man. Beim ETF-Portfolio habe ich zwar die Möglichkeit, das Geld ja jederzeit flexibel zu verrenten, wie ich es möchte, aber wenn mein Vermögen aufgebraucht ist, dann ist es halt weg. So einfach ist es. Und dann kommt als guter letzter Punkt der psychologische Faktor noch hinzu. Du hast vorher mal so erwähnt, naja, die Fondspolice ist so ein bisschen weg, die sieht man immer nicht so. Das muss kein Nachteil sein, das kann auch ein Vorteil sein, weil beim ETF-Portfolio, und ich kenne das von mir selber, die Märkte crashen. Man wird nervös und denkt sich, vielleicht sollte ich ja doch vielleicht mal lieber verkaufen und da den Gewinn sichern und später steige ich dann wieder ein. Ja, eben nicht, weil man sollte am möglichst lang und kontinuierlich drin bleiben. Und durch das, dass die Fondspolice meistens ein bisschen weit weg ist von den Kunden, sind sie gar nicht geneigt, sich da rumzuspielen, sondern sie halten einfach ihre Investmentstrategie durch und profitieren dadurch. Genau. Und zusammengefasst, es gibt, wenn man Vermögen aufbauen will, als auch für die Altersvorsorge, ganz, ganz viel, was für die Fondspolice spricht. Es gibt aber auch ganz viel, was für das ETF-Portfolio spricht, vor allem dann, wenn man mit dem Thema Investieren und Sparen anfängt.
Mhm. Dann lass uns auch noch mal kurz auf die Kosten zu sprechen kommen, so dieser beiden Varianten. Also ich finde, du hast das super auf jeden Fall dargestellt gerade, auch wie sich das mit den Steuern verhält, welchen Spielraum man da hat und was man da für sich auch noch mal rausholen kann, eben im Rahmen so einer Fondspolice. Jetzt müssen wir auch immer, wenn wir Steuervorteile, Renditen betrachten, auch über die Kosten sprechen. Wie verhält sich das da bei so einer Fondspolice mit den Kosten? Was für Kosten fallen da an grundsätzlich?
Ja, das ist natürlich ein heißes Thema. Das will jeder wissen. Und wie wir auch wissen, nichts ist umsonst im Leben. Aber ich glaube, da haben viele deutlich schlechteres im Bild, Kopf im Bild, als es tatsächlich ist. Und ich glaube, bei Kosten muss man jetzt mal einfach aufschlüsseln. Durch das, dass die Versicherung, die Vorpolice aus so verschiedenen Teilen besteht, gibt es auch verschiedene Kostenanteile in der Versicherung. Und die bestehen im Endeffekt aus drei groben Blöcken, so kann man es nennen. Und der erste Block sind die sogenannten Verwaltungskosten. Die Verwaltungskosten ist der Anteil, den wir als Versicherung bekommen, um einfach hier den Betrieb am Laufen zu halten, das Angebot zu erstellen, also das Angebot zur Verfügung zu stellen für die Kunden und die Beraterinnen. Und da bekommen wir zum einen einen Anteil aus den Sparbeiträgen und zum anderen aus dem Vertragsguthaben einen laufenden Vergütungssatz. Im Fall der LV 1871 sind das zum Beispiel 0,22% per anno. Das ist übrigens günstiger als wie beim Robo-Advisor. Dann der zweite Teil sind die Vertriebskosten. Die Vertriebskosten sind keine Kosten, die wir uns für den Vertrieb des Produktes behalten, sondern das ist die Provision, die der Berater für seine Beratungsleistung bekommt, dass er eben hier dem Kunden, dass dieses Produkt erklärt hat und quasi hier ihn beraten hat. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Hier gibt es unterschiedliche Modelle. Hier gibt es ein Brutto-Modell. Das heißt also, dass die Vertriebskosten im Endeffekt von uns als Versicherung genommen werden und an den Berater ausgeschüttet werden. Und dann gibt es das zweite Modell, das ein bisschen transparenter ist. Das ist das sogenannte Nettotarif, bei dem gehen keine Vertriebskosten quasi, werden von uns einbehalten. Da gibt es nur die Verwaltungskosten. Und der Kundenberater oder die Kundenberaterin legt dann quasi ein Honorar offen gegenüber dem Kunden und sagt, hey, wir nehmen keine Provision, haben kein Bruttokostenmodell, sondern wir verlangen ein Honorar. Dafür hast du maximale Transparenz, was das Thema anbelangt. Und dann gibt es den dritten Baustein, das sind die laufenden Kosten. Auch diese Kosten behalten wir uns nicht als Versicherung, sondern diese Kosten bekommt die Fondsgesellschaft. Und die Fondsgesellschaft entnimmt diese Kosten direkt aus dem Fonds für ihre Managementleistung, für ihren Betrieb. Und diese laufenden Kosten können je gewählten Fonds im sehr günstigen Fall irgendwo bei 0,07% liegen. Im sehr teuren Fall können das bis zu 3% sein. Wichtig ist da vielleicht noch an der Stelle zu betonen, wenn man die Performance eines Fonds sieht im Internet, die Performance ist immer nach Kosten, werde ich oft gefragt. Also diese drei Kostenteile bestehen für den Kunden in der Versicherungspolice und am einfachsten, was die Versicherungspolice kostet, sieht er im Endeffekt über die sogenannten Effektivkosten, das ist eine Kennzahl, die weisen wir im Versicherungsvertrag aus und da hat er maximale Transparenz, wie viel ihm das Ganze kostet. Das kann natürlich in Summe irgendwo liegen zwischen, sage ich mal, 1% bis hin, je nachdem, was ich für einen Fonds gewählt habe. Wenn ich 3% Kosten vorwähle, können es natürlich dann auch 4% sein.
Okay, also da kommt es dann auch tatsächlich drauf an, eben, was kosten die Fonds dann auch wirklich, die ich da reinlege, womit man dann auch wirklich nochmal die Kosten auch in so einer Police eben steuern kann.
Korrekt.
Ja, herzlichen Dank, dass du uns hier mal so einen tollen Überblick zu der fondsgebundenen Rentenversicherung von eben Vorteilen, wie das Ganze funktioniert, wie das mit der lebenslangen Rente abläuft und auch jetzt zum Schluss eben, was da für Kosten auf einen zukommen. Jetzt sind meine Zuhörerinnen immer sehr gespannt, wie denn auch meine Podcast-Gäste ihr Geld selbst anlegen. Magst du da mal die Eckpfeiler deiner Anlagestrategie und Vorsorge fürs Alter verraten?
Ja, das kann ich gern machen. Also natürlich investmentgetrieben bin ich natürlich ein Mann, der aus dem Kapitalmarkt kommt und auch dort investiert. Das heißt also, für mich bin ich erst einmal in Aktien investiert, das überwiegend über ETFs und Fonds. Mir ist dabei wichtig zu betonen, auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin kein Dogmat. Das heißt also, ich sage nicht, ETF ist das einzig Wahre, sondern ich möchte hier jedem nahelegen, sich auch aktive Fonds anzuschauen, weil auch das macht Sinn. Wie gesagt, die Performance ist nach Kosten und es gibt viele Fondsmanager, vor allem zum Beispiel beim Thema Nebenwerte, die eben auch eine tolle Performance abliefern und hier quasi ETFs schlagen, während bei vielen Kerninvestments wie zum Beispiel MSCI World oder wenn ich weltweit Aktien updaten möchte, ich eher auf ETFs vertraue, weil da einfach der Markt so breit ist, dass aktive Manager meistens nicht outperformen. Also so viel zu den Aktieninvestments, mehr so Fonds und ETFs und sehr gezielt eben geschaut, was da die Leistung auch dahinter ist. Der zweite Baustein ist dann auch festverzinsliche Wertpapiere. Ich bin großer Fan von der sogenannten 70-30 Anlage, das heißt also 70% Aktien, 30% festverzinsliche Wertpapiere und meistens habe ich immer noch einen kleinen Teil, also 5-10% Gold tatsächlich als Portfolio-Versicherung einfach mit investiert, vor allem über auch ETF oder ETC-Produkte, wie es so schön heißt, eben. Und ich nutze auch die betriebliche Altersvorsorge. Das ist wirklich ein spannendes Thema.
Ja, vielen Dank, dass du da mal so ein bisschen Einblick in deine Anlagestrategie gegeben hast, Joshua. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende angekommen und ich habe zum Schluss immer drei Fragen, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Würde dir diese auch stellen? Das heißt, ich beginne den Satz und du darfst ihn kurz und knackig beenden. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Geld ist für dich was?
Mittel zum Zweck.
Reich sein bedeutet für dich?
Tun und lassen zu können, was man will.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Gute Frage. Viel reisen und Sachen fördern, die mir am Herzen liegen.
Sehr schön. Was ist das nächste Reiseziel auf deiner Liste?
Gute Frage. In 4 Wochen geht's nach Costa Rica.
Ach, wie schön. Ja, sehr cool. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine schöne Reise und dass dann noch ganz, ganz viele weitere Reisen dann auch folgen. Herzlichen Dank, dass du heute hier mit dabei warst. Ich fand es super spannend. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, Mensch, dich treibt auch diese Frage um, Versicherung oder ETFs oder beides, was ist da das Richtige für dich? Dann kannst du dir sehr, sehr gerne ein unverbindliches Analysegespräch bei mir buchen und auch gern den Sparhelden-Podcast weiterempfehlen, da das Thema Altersvorsorge ja uns alle beschäftigt und freue mich, wenn du auch wieder in die nächste Folge reinhörst.